Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich mich herzlich bei euch allen bedanken für die Gebete, die mich auf meine Reise in den USA getragen haben. Hinter mir liegt eine sehr bewegende Zeit mit vielen Begegnungen, mit neuen Bekanntschaften, mit neuen Entdeckungen. Vielleicht werde ich auch über eine Begebenheit in Amerika erzählen. Es geht um einen bekannten Gebäudekomplex in New York, Rockefeller Center. Man kann sich vorstellen, das ist so ein Viertel, wo viele Gebäude stehen und da gibt es auch Lobbys. Und in diesen ganzen Lobbysbereichen findet man überall Zeichen, Bilder, Symbole. Und Amerika steht eigentlich für die menschliche Macht. Das ist ein Imperium eines erfolgreichen Menschen. Und dahinter sehe ich auch eine gewisse religiöse Züge. Denn das stärkste Gemeinwesen, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, als auch finanziell, ist Amerika. Amerika ist Erfüllung aller menschlichen Träume von Unabhängigkeit, von Recht, Gleichheit, Bruderschaft und Gerechtigkeit. Und das ist Amerika wie Religion. Und wenn du als Theologe da kommst und diese ganzen Inschriften und Denkmäler und die ganzen Bekenntnisse zur Religion, der Gleichheit und der Gerechtigkeit liest, dann merkst du irgendwelche Züge, irgendwelche Ähnlichkeiten, Parallele mit dem, was wir glauben. Dann denkst du, kann das sein, dass ein menschlicher Staat auf den Prinzipien der Bibel gebaut ist? Und so ging es mir auch in Rockefeller Center. Da gibt es so ein Gebäude genau hinter dem bekannten Platz, wo dieser Rockefeller Weinbaum, Tannenbaum oder Weihnachtsbaum steht. Vielleicht gelingt es mir zu zeigen, Barbara, du kannst vielleicht mal probieren umzuschalten, ob die Synchronisation stattfindet, damit wir wissen, wovon wir reden. Ah, das sieht man hier nicht. Da gibt es so ein Gebäude, das ist ein südlicher Korridor in einem Rockefeller-Haus, gebaut im Jahr 1934. Und da gibt es zwei Korridore und an den Wand gibt es so eine bekannte Wandmalerei, die unter dem Bezeichnen New Frontier stehen, neue Grenzen. Und das war ein Ausdruck für den Geist der Menschlichkeit in den 30er Jahren. Und das ist ein Ausdruck für diesen Traum aller Menschen. Der Mensch hat in sich die Fähigkeit, sich zu entfalten ohne Selbstbefremdung, oder Außenmacht. Und das Hauptsymbol dieser Religion ist der Mensch. Und der Mensch ist in der Lage, sich glücklich zu entwickeln. Sein Glück liegt in seiner Hand. Du hast diese Fähigkeit, du hast diese Möglichkeit, du hast dieses Potenzial, du hast diese Potenz. Dein Licht der Befreiung ist in dir. Und das motiviert die Menschen, für ihr Leben zu kämpfen. Das motiviert die Menschen, erfolgreich zu sein. Und überall auf den Bildern habe ich ein folgendes Detail festgestellt. Die Bilder übrigens waren alle so biblisch geprägt. Und auf einem Bild, das mich sehr bewegt hat, war auch die Szene von der Bergpredigt dargestellt. Man sieht hier kaum, aber oben steht Jesus, aber Jesus ist nicht das Licht. Und unten steht, das einzige Schicksal eines Mannes besteht nicht darum, was Neues zu entdecken. Das einzige Schicksal eines Mannes besteht darin, daraus zu lernen, was vor 2000 Jahren gesagt wurde. Dachte ich, das ist doch das, was wir auch glauben. Und dann habe ich noch ein Detail festgestellt. Jesus steht mit dem Rücken zu den Menschen. Und das Licht ist nicht in Jesus, das Licht ist unter Menschen. Und das ist die ganze Prägung dieser Halle. Und wenn man dazu auch noch ein bisschen nachforscht und sagt, Rockefeller Center ist ein weltweites Zentrum der Freimaurer. Und die ganzen Bilder und Zeichen, die man dort findet, da entdeckt man auch die biblische Linie. Und in diese Linie fällt ein einziges Detail. Da gibt es keinen Gott. Da ist ein Glaube an die Religiosität des Menschen, da ist der Glaube an die Möglichkeit des Menschen, da ist auch die Glauben, dass der Mensch es in der Lage ist, die Grenze zwischen Leben und Tod zu überwinden. Wenn der Mensch sich befreit, wenn er sich zu einem glücklichen Menschen entwickelt, wenn die menschliche Gemeinschaft sich zu einer glücklichen Gemeinschaft aller Völker entwickelt, dann ist der Tod überwunden. Und da, wo man von der Überwindung zwischen des Todes spricht, da ist die Religion im Spiel. Da war ich wie in einem Tempel. Mir hat sich alles ganz ernst geöffnet. Das war ein Altar, das war ein Tempel, wo alles gab, aber nicht Jesus Christus. Und dieser gedrehte Christus, das war eigentlich aus der Geschichte, als der Künstler dieses Bild vorgeschlagen hat, dann John Rockefeller hat gesagt, Christus nicht. Und er hat es nicht gesagt, sie haben Christus gewandt und da steht Christus mit der Wand zu den Zuhörern. Man kann auch sehen, diese gewaltigen, massiven Bilder, wie all die Leute ihr Glück schaffen. Da ist, man steht, da ist eine männliche Potenz und Kraft da und da ist die mächtige Ermutigung, wir Menschen schaffen es, die Ewigkeit auf die Erde zu bauen. Und natürlich, wenn du als geschulter Theologe dastehst, dann merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe diese tiefe Bestürzung in mir erlebt, als wäre der Geist Gottes in mir gesprochen, du bist hier in einem falschen Kino. Ja, und dann diese massive Bilder, die nichts anderes zu vermitteln, dein Glück liegt in deiner Hand. Und da war ich in dieser Halle, Rockefeller Center Halle oder Lobby, daran erinnert, machen wir da auf seinen Augen schalten, da wurde ich daran erinnert, wie Jesus vom Teufel versucht wurde. Das ist dann ein Übergang zu unserer Predigt. Also was ich noch da entdeckt habe, am Rockefeller Plaza, da genau vor diesem Weihnachtsbaum, vor Rockefeller Center, da ist am Eingang so eine Darstellung eines Gottes, das hat mit dem biblischen Gott nichts zu tun, und ein Zitat aus Jesaja-Buch, du wirst sichere Zeiten haben, Reichtum an Heil, Weisheit und Klugheit. Und übrigens, das ist die zentrale Aussage von Freimaurer. Ja. Da, wo der Mensch seine Weisheit und Klugheit einschaltet, hat er sein Glück gefunden. Und dann gegenüber vom UN-Gebäude ist auch ein Zitat von Jesaja. Da werden sie Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Kriege zu führen. Und das sind Sachen, die sagen, das sind zutiefst menschliche Sachen. Wir wollen es. Wir wollen es, dass keine Kriege entstehen. Aber die Hauptbedingung war aber anderes. Die Hauptbedingung war, komm zu deiner Selbstentfaltung. Du bist der Gott. In dir liegt das Potenzial. Wenn wir alle wie Götter leben, wenn wir alle entdecken, wie viel Potenzial in uns liegt, dann kommt die Menschheit zu diesem paradiesischen Zustand auf der Erde. Das, was mich tief bewegt hat. Und eigentlich mit dieser Sprache kam der Teufel in der Wüste der Versuchung Jesus. Also nochmal, das Reich Gottes auf der Erde, wo der Mensch zur Selbstentfaltung kommt und das Reich Gottes, wo der Mensch vor Gott tritt. Hier ist das Reich Gottes, wo du allen kannst, wird dir alles zugemutet, aber da fällt ein Detail, da gibt es keinen Gott. Und hier ist ein schwacher, demütiger Mensch, aber er hat Gott. Und aus diesen zwei Themenbereichen kommen zwei Personen in die Wüste. Der Teufel und Jesus. Und ich lese aus Matthäus 4. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn den Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, es wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht es auch geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn den Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbieten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Also wir lesen sehr selten oder versuchen, solche Texte ganz schnell umzublättern, aber gerade solche Texte sind Schlüsseltexten, um zu verstehen, in welcher Wirklichkeit wir uns befinden. Erstmal, dass wir nicht nur einfach in einer biologischen Welt leben, nicht nur in der Welt der seelischen Eindrücke, wir leben in der Welt der realen Mächte. Und es gibt zwei Machtbereiche auf dieser Welt. Machtbereich Gottes und Machtbereich seines Widersachers. Und das Problem ist, dass wir uns für diese Bereiche nicht entscheiden müssen. Der einzige Mensch, der diesem einen Bereich des Satans nicht untersteht, ist Jesus. Deswegen offenbart sich diese dreckige, diese gewaltige Masse der bösen Macht, weil da einer in der menschlichen Geschichte aufgetaucht ist, auf unserer Seite, der diese Macht nicht unterworfen ist. Das ist Jesus Christus. Das bedeutet, dass es nicht darum geht, mich für Gott zu entscheiden oder gegen Gott zu entscheiden, sondern wie gehst du damit um, dass du in einem Machtbereich des Widersachers lebst. Das bedeutet nicht, du hast Hörn und Schwanz oder irgendwelche Schwarze im galten Gesichter, sondern du bist von Geburt an unter dieser Herrschaft. Und da öffnet sich ein völlig anderer Zugang zu Glauben. Es geht nicht darum, etwas zu erleben, sondern die Frage der Herrschaft zu klären, die Frage der Macht zu klären. Und hier zeigt sich Jesus und hier zeigt sich die Größe unseres Gottes. Gott kommt als machtloser Mensch auf die Erde. Mensch ist machtloser Gott. Und da ist die Chance für den Teufel, das ganze Heil, die ganze Anstrengung Gottes hinzubekommen. Das heißt, diesen Gott zu kontrollieren, weil Gott seine Macht verloren hat. So steht auch im Philipperbrief. Er hat sich selber entäußert. Er hat aufgehört, Gott zu sein. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein in seiner Person. Er hat auf seine Macht verzichtet. Welche Liebe Gottes offenbart sich in dieser Wüste? 40 Tage ohne Wasser und Essen. Schöpfer, der sich von unseren existenziellen Bedingungen abhängig macht und zeigt, worauf es ankommt, um gerettet zu sein. Und dann, wenn wir diese Szene einzeln beobachten, in allen Details, dann werden wir große geistliche Wahrheiten für uns entdecken müssen. Erstmal, machtloser Gott geht in die Wüste, und da steht, der Geist hat ihn getrieben. Das war nicht nur ein Zufall, Jesus hat sich da nicht verloren, ging nicht um eine Fastenzeit zu erleben, so ein bisschen schlank auszusehen und ganz schön vor seinen Oster da seinen Körper zu feiern, sondern der Geist hat ihn geführt. 40 Tage und 40 Nächte, kein Arzt würde behaupten, dass ein Mensch diese Zeit überleben würde. Und dann nach 40 Tagen hungerte er ihn. Das heißt, hier verliert Gott nochmal auch die menschliche Kontrolle. Denn wenn du hungerst, weißt du, dass da auch ein gewisser Verschieben in deiner Wahrnehmungswelt stattfindet. Jesus ist absolut machtlos. Nicht nur machtlos als Gott, sondern er auch machtlos als Mensch. Er ist ausgeliefert. Man kann mit ihm machen, was er will. Und gerade in dieser Stunde, da wo wir jegliche Kontrolle verlieren, kommt der Versuch und sagt, kannst du das? Und der Teufel stellt Jesus hier drei Fragen. Und diese drei Fragen stellen auch drei Dimensionen unseres Lebens dar, die für den Teufel sehr, sehr wichtig sind. Da hat er seine Kontrolle. Sonst würde er hier diese drei Dimensionen nicht ansprechen. Sonst würde Jesus hier nicht auf die Probe stellen. Die erste Dimension ist das Materielle. Der Teufel ist ein kluges Wesen, der kommt und sagt: Jesus, du, guck mal, so viele Menschen auf der Erde, guck mal, so viel Not, so viele Menschen haben Hunger nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Gleichheit. Ist es so? Ja, ist es so. Aber Jesus sagt, damit beginnt nicht das menschliche Leben nicht an. Damit fängt das Leben nicht an. Das Leben fängt mit dem Wort Gottes, das aus dem Munde Gottes geht. Und hier offenbart uns Jesus den Beginn des menschlichen Lebens, das Wesen des menschlichen Lebens. Das Leben des Menschen fängt damit an, dass der Mensch sich vor Gott stellt, dass der Mensch sich Gott unterordnet, dass der Mensch sich vor Gott öffnet, dass der Mensch erstmal aus dem Wort Gottes lernt, was sein Leben bedeutet. Wir steigen als gefallene Menschen immer mit dem Materiellen. Das hat für uns Priorität. Wir steigen damit an, wie sichere mein Leben ab. So haben wir gelernt, sind wir gefallene Menschen. Aber Jesus, der Mensch, bringt eine völlig neue Kondition des Lebens. Das Leben beginnt mit dem Wort Gottes. Das neue Leben beginnt damit, dass du dich wie Maria vor Jesus hinsetzt und hörst, was Gott sagt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das Leben beginnt mit der Ausrichtung auf das Wort Gottes. Und die zweite Dimension, und wir hier in eine Steigerung, der Teufel beginnt mit dem Stein, dann kommt er auf den Teufel und dann kommt er auf den hohen Berg. Man kann sagen, hier baut ihr seine Strategie auf, fängt damit an, okay, so ein leichtes Spiel, okay, Jesus muss man abschicken, wo stehst du eigentlich? Hier kann ich dich anhaken. Ist für dich wichtig? Brot, Essen, Verdienst, existenzielle Bedingungen. Jesus sagt, nee, für mich ist wichtig Gott. Okay, durchgefallen, dann baut der Teufel die nächste Stufe. Und das geht aufs Geistliche zu. Und dann bringt ihn Jesus und setzt ihn auf den Tempel. Und sagt, zeige deine geistlichen Qualitäten, spring mal doch runter. Damit wird ein Mensch dargestellt, der die geistliche Dimension in Dienst seiner eigenen Vorteile stellt. Und das ist auch unser Menschsein. Das bin ich, das bist du. Wir bauen unseren eigenen Tempel. Wir bauen unsere eigene Religion. Ich glaube, wir Menschen sind im religiösen Sinne wie die Fallspringer. Wir wollen auf unsere alltägliche Situation irgendwo von einem Flugzeug erreichen und von oben springen aus den Wolken, die wir uns selber ausgedacht haben. Jeder hat seine Geschichte ausgedacht, wie er sein Problem löst, dann besteigt er sein Flugzeug, das er auch erfunden hat, dann fliegt er ganz hoch und versucht dann mitten Gott sein Problem zu lösen, kommt nach unten, fällt natürlich auf die Nase. Und hier ist die Frage der Wahrheit angesprochen. Auf welche Wahrheit baust du dein Flugzeug? Lebst du umgeben von deinen selbst erfundenen Illusionen? Oder lebst du aus dem Wort Gottes? Warum sage ich das? Weil Jesus hier das Wort aus 5. Mose 6 zitiert, wo es geht, du sollst deinen Gott nicht versuchen, sondern an seinen Geboten halten. Was heißt Gott versuchen? Gott versuchen, dass ich irgendwas erfinde, ständig erfinde, bloß nicht darauf zu schauen, was Gott sagt. Und Jesus sagt, ich soll meinen Gott nicht versuchen, weil er mich in gewissen Rahmen meines Lebens gesetzt hat. Und ich sollte da bleiben. Soll Gott mir was schenken, wird es kommen. Und wir Menschen, wir neigen dazu, immer aus diesem gesunden Rahmen zu sprechen, immer für uns etwas zu erfinden, was wie eine Wolke ist. Und wir glauben diese Wolke, wir bewegen uns da. Jesus sagt, bleib mal im Rahmen meiner Gebote. Geh einen Pilgerweg. Ich werde mit dir gehen. Fang mit diesem Kleinen an. Sei treu. Gestern haben wir Frieda Meier beerdigt und ich habe meine Predigt so ein Bild verwendet, ein Bild über die Galerie des Glaubens. Mit dem Vergleich, dass da in der Galerie des Glaubens unterschiedliche Generäle des Glaubens dargestellt werden, in großen, von Gold umrahmten Porträts stehen. Da haben wir gesagt, wo finden wir da die Frieda? Und da haben wir gesagt, das kleinste Porträt wird wahrscheinlich ein Porträt von ihr sein. Aber in der Bibel sind die kleinsten Vertreter immer die größten. Warum? Weil sie einfach ein Symbol für ein bescheidenes Leben war. Sie hat gebetet. Das Gebot Gottes hatte für sie eine Autorität. Mehr braucht von Gott von uns nicht. Alles andere macht er. Und wir neigen dazu, zu expandieren, groß zu sein, Projekte zu erfinden. Und Jesus sagt, du sollst deinen Gott nicht versuchen. Bleib mal erstmal im Gebot, sage ich mal, tu das nicht, sondern tu das Erste. Ja, das ist 5. Mose 6, Vers 16, auf das Jesus beruft. Also das Geistliche beginnt nicht mit einer übernatürlichen Sphäre, nicht Gott schenkt mir und es passiert, sondern bleib mal auf dem ganz bescheidenen Weg der Nachfolge. Bleib mir treu, alles andere werde ich für dich tun. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, sagt der Apostel Paulus, dass die Verwalter Gottes, Verwalter der Gnade Gottes ihm treu bleiben. Das war für mich auch so eine Entdeckung, dass der Glaube ganz einfach ist. Der Glaube beginnt, ja, lebe die Gebote Jesu. Wir müssen nicht hochklettern, nicht übergeistlich sein, nicht sofort eine mega komplizierte geistige Lösung finden, sondern in Demut vor Gott stehen, sagen, gut, heute ist meine Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, für meine Taten, für meine bösen Seiten. Ich komme klar erstmal, was mich bewegt, was Gott schenkt, weiß er. Ich möchte nicht dagegen sprechen, dass wir über alles Mögliche Gott fragen und in übernatürliche Wunder bitten, aber es geht darum, dieses Schlichte, das Grundsätzliche zu lernen. So hat Jesus auch gezeigt. Und dann die dritte Dimension, das ist die Dimension der Herrschaft. Dann hat der Teufel verstanden, okay, mit zwei Dimensionen kommt Jesus klar. Und dann wirft er sein Gewand runter und steht in voller Pracht vor ihm als Teufel und sagt, bete mich an. Und das ist der Punkt. Die Herrschaft ist das, was uns ausmacht. Wir sind gefallene Menschen. Was uns umtreibt, was uns bewegt, ist, dass wir die anderen beherrschen. In unserem menschlichen Miteinander geht es darum, wenn ich beherrsche und ich setze mich dagegen, dass jemand mich beherrscht. So war aber auch in unseren Beziehungen. Aber Gott zerstört dieses Schema, indem er als machtloser Mensch kommt. Und der Teufel zeigt in dieser Rückwärtsperspektive, er spricht zwar Gott an, aber er zeigt in der Rückwärtsperspektive, wo er uns Menschen im Griff hat. Er herrscht über uns. Wir sind seine Sklaven, wir sind seine Knechte. Er zeigt auch, worum es im Heil geht. Wenn ihr so um diese Herrschaft ringt, wenn ihr so um diese Anbetung ringt, dann sagt ihr, die ganze Welt betet mich an. Und Anbetung bedeutet nicht, wir beten Teufel direkt an, sondern wir leben in einer Art, die voll und ganz dem Teufel entspricht. Da ist er zufrieden. Der hat keinen direkten Zugang zu dir. Braucht er nicht. Er ist ein Egoist. Er braucht uns nicht. Aber er freut sich, dass wir in einem Modus, in einer Art leben, die seinem Wesen entspricht. Er will nur das Einzige, dass der Mensch seine Kräfte erschöpft, dass der Mensch seine Kräfte umsetzt, dass er erfolgreich wird. Er erlaubt uns alles. Er freut sich auf unsere Erfolge. Er freut sich, dass wir reich werden. Er freut sich, dass wir bauen, dass wir stark werden, dass wir studieren, dass wir unsere Titel erreichen. Er freut sich über alles. Er freut sich und sagt, was für eine tolle Menschheit. Aber an einem Punkt ist es sehr traurig, dass wir Gott anbeten. Und deswegen ringt er, weil er sagt, hier ist der Schlüssel. Wenn zu dieser Anbetung nicht kommt, dann ist alles andere, emotionelle, affektive, das spielt keine Rolle. Und hier ringt Teufel mit diesem machtlosen Menschen Jesu um einen wichtigen Punkt. Schenk mir diese Anbetung, ich will, dass du mich anbetest. Damit sagt er, die in der menschlichen Welt sind komplett meine Anbeter. Sagt, ich anbete Teufel. Das habe ich nie gemacht. Doch, indem du in diesem Bereich lebst ohne Gott, bist du im Anbetungsbereich des Teufels. Das ist die Aussage des Textes. Und Jesus sagt das, wovon wir auch lernen müssen. Das Heil besteht darin, dass wir Gott anbeten. Du sollst anbeten den Herrn und ihm dienen und ihm allein dienen. Gott anbeten und dienen. Und Anbetung meint hier nicht nur eine sentimentale und entspannte Zeit im Gottesdienst, lehn dich zurück, ich singe dir ein paar Lieder zu. Anbetung bedeutet Krieg. Anbetung bedeutet Überwindung. Anbetung bedeutet Machtwechsel. Anbetung geschieht nicht hier. Anbetung geschieht am Montag in deinem Alltag. Indem du wieder unter dieser Macht lebst und entscheidest, handelst du nach der Herrschaft Gottes oder nach der Herrschaft des Teufels. Das Wort Gottes, wenn es nicht in dir lebt, aber wenn es in dir lebt, dann meldet es dir. Das ist das Moment. Das ist der Moment. Das ist die Stunde. Jetzt entscheidest du dich. Jetzt gibst du die Anbetung Gott gegenüber oder dem Teufel. Ich rede in diesen zwei sich ausschließenden Schemata, aber so ist es auch von der Bibel uns überliefert. Die Anbetung bedeutet eine Überwindung der Herrschaft der Selbstentfaltung. Das ist das, was ich in Rockefeller Center erlebt habe. Diese Selbstentfaltung wie ein Gott. Ein glorreicher Mensch, der alles kann. Die Welt der starken Männer und Frauen, die alles schaffen. Die ihre Existenz selbst aufbauen. Das ist die Anbetung des Teufels. Und die Anbetung, die uns redet, bedeutet, wir fallen auf die Knie und sagen, Jesus, wir möchten jetzt lernen, wie ich mein Leben aufs Neue aufbauen, aus dem Vertrauen zu dir. Das erschreckt uns. Aber das ist der Punkt. Wir Christen sind berufen, ein neues Leben, ein komplett neues System, eine neue Lebensart zu proklamieren. Wie lebt ein Mensch in einer totalen Abhängigkeit von Gott? Wie ein Leben in seiner Selbstentfaltung lebt, lasst alle fliegen nach New York oder Washington. Da erlebt ihr diese Macht, diesen Erfolg, Geld und so weiter. Das hat die Zivilisation geschafft. Aber wie ein Mensch, wie hier Jesus darstellt, in Beziehung zu Gott lebt, aus Liebe zu ihm, wo er sich erstmal vor Gott demütigt und seine Möglichkeit erstmal streicht und sich auf Gott wirft und dann von da aus eine neue Existenz aufbaut, das ist das, wozu wir als Christen berufen sind. So ein paar Gedanken zu dem, was ich erlebt habe, was eigentlich so meine tolle Tage in New York total gekreuzt haben, weil ich dann auch nichts anderes als angefangen habe zu lesen, zu studieren, zu forschen, den ganzen Namen Künstler. Irgendwann kann ich euch einladen, so einen Inhalt aus einem Abend machen über Rockefeller Center, auch die Bilder, wie sie entstanden, welche Geschichte steht dahinter. Aber zu begreifen, dass wir Christen und ich habe begriffen, dass ich dazu berufen bin, mein Leben nicht aus dem Selbstpotenzial, sondern aus der Kraft Gottes zu entfalten, das erfordert zunächst mal eine Anbetung. Krieg, die mir selbst erkläre. Überwindung, auf Knie gehen. Zu sagen, Herr, ich möchte erstmal das zurücklegen, was ich schaffen kann. Meine physische, biologische, mentale, geistige und geistige Kraft. Ich möchte nicht auf keinen Fall mein Flugzeug besteigen mit meinen Ideen und Illusionen, die ich dazu gedacht habe. Ich möchte nicht wie ein Engel hochfliegen, sondern ich möchte erstmal in dem stehen, wo du mich berufen hast und auf dich warten. Ich möchte dir vertrauen und mal beobachten, wie du durch mich mein Leben entfaltest. Und da war ich nicht sofort glücklich, da war ich sehr traurig. Denn was ich da gelernt habe, anzupacken, arbeiten, erreichen, strahlen, kämpfen. Und Gott sagt, 40 Tage Fasten. Ich wünsche dir und mir, hoffentlich ist mir gelungen, meine Bestürzung in diese Rockefeller Center rüberzubringen. Du kannst gerne dich mit mir befassen auf einer Homepage. Es gibt Literatur. Du kannst dich gerne auch mit Inhalten von Freimaur befassen. Es gibt auch eine Website. Es gibt auch eine Loge in Deutschland. Es ist nichts verboten, es ist alles offen, um dich schlau darüber zu machen, was ist der Unterschied zwischen Menschen, der Gott ist, und Gott, der als Mensch auf diese Erde gekommen ist.